ARD. Mit Tobias Ruhland und heute erscheint eines der meist erwarteten Alben des Jahres. The Tortured Poets Department von Pop-Superstar Taylor Swift ist natürlich heute Thema bei uns. Außerdem gibt's Erfreuliches vom Deutschen Jazzpreis zu berichten. Zahlreiche Preise, die nach Bayern gingen und auch eine Produktion des BR war nominiert. Wir bekommen erste Einblicke in den deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig, die morgen fürs Publikum öffnet. Und wir schauen ans Münchner Volkstheater, wo heute Abend Radikal Jung startet. Das Festival für junge Theaterschaffende. I ain't never loved but three men in my life. I ain't never loved but three men in my life. My father, my brother, and the man that dragged my life. Dieser Song ist 100 Jahre alt. Das Original jedenfalls von Downhearted Blues. Das stammt aus dem Jahr 1923. Hier in der 2023 Live-Version von einem Münchner Trio. Sängerin Eva Ahulo, Rapper Roger Reckless und Pianist Matthias Bublatt. Diese Bandkonstellation war ein Experiment und stand im Mittelpunkt von Challenge 1923, eine Webdoku von BR Classic. Die drei genannten Musiker hatten die Aufgabe, bringt 6 Songs mit Bezug zum Jahr 1923 ins Heute. Und die Webdoku Challenge 1923 war nominiert jetzt in der Kategorie Beste journalistische Leistung beim Deutschen Jazzpreis. Und der wurde gestern Abend in Köln verliehen. Vor Ort war auch BR-Klassik- und Jazz-Experte Ulrich Habersetzer. Und Uli, wir können die Katze aus dem Sack lassen. Du warst nicht nur als Berichterstatter vor Ort, sondern auch als Nominierter mit Challenge 1923. Und tusch, ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich bin wahnsinnig glücklich. Wir waren ein ziemlich kleines Team und die beiden Kameramänner Felix Henschel und Markus Wallay waren jetzt mit dabei in Köln. Ich bin ja eigentlich Radiomann. Das ist mein erster Film. Ich habe noch nie einen Film vorher gemacht und umso mehr freut es mich, dass wir irgendwie zusammen das irgendwie abräumen konnten.
Was waren deine Worte dann am Preisträgermikrofon?
Oh, ich hatte das Gefühl, ich habe ziemlich gestottert. Ich habe mich bei vielen Leuten bedankt, also eben bei diesem Team, das war mir sehr wichtig. Und dann war mir eins wichtig, weil eben einer unserer Protagonisten, David Mayonga oder Roger Reckless, Roger, wie er sich auf der Bühne nennt, ein Rapper, der hat zu mir gesagt, während der Drehs, ihn hat es so besonders fasziniert, dass er hier bei dieser Challenge die verbindende Kraft der Musik so spürt. Und das ist vielleicht was, was wir in Zeiten wie diesen ganz besonders brauchen, dass Musik die Menschen zusammenbringt. Und das war mir wichtig, auf der Bühne einfach zu sagen.
Wir feiern 100 Jahre Radio. Die Aufgabe war, bringt Lieder aus dem Jahr 1923 ins Jahr 2023. Und was das alles ausgelöst hat in den Protagonistinnen und Protagonisten, hören wir mal ganz kurz rein.
Rapper Roger Reckless, Sängerin Eva Ahulo und Pianist Matthias Bublatt.
Shit, warum tue ich mir das an?
Aber ich habe sowas persönlich noch nie gemacht.
Seitdem wir uns auch mit dieser Geschichte beschäftigen, merke ich, dass ich mich auch mehr mit meiner eigenen Geschichte auseinandersetze.
Mir kam es vor, als bin ich der Einzige, der sich für Blues und Jazz interessiert.
Wir stehen jetzt hier auf der Bühne mit einfach 6 Songs. Das ist unser Moment. Krasses Gefühl.
Spätestens, wenn man das hier hört, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut.
Ich glaube, es ist schon so, dass Jazz ja auch allgemeine Musik ist, die auf gesellschaftliche und soziale Ereignisse Bezug nimmt. Das war immer schon eine Musik, die ja auch Dinge angesprochen hat. Und das finde ich einfach irgendwie toll, dass das scheinbar gelungen ist, dass wir das auch in die Challenge reinbringen. Dass es aber auch möglich ist, durch eben sowas wie Musik, ich sag mal, auch wenn es ein bisschen trivial klingt, aber ein Lösungsansatz für Probleme wie Rassismus und Marginalisierung zu finden. Also dass es einfach, dass Musik ein Hilfsmittel sein kann. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und wenn das gelungen ist, dann bin ich sehr glücklich.
Das sagt der Preisträger Uli Habersetzer. Jetzt muss ich natürlich auch noch den Berichterstatter, den Journalisten Uli Habersetzer fragen. Die weiteren Preisträgerinnen, da waren auch bayerische Künstlerinnen und Produktionen nominiert. Gingen noch mehr Jazzpreise nach Bayern?
Ja, ich sag mal, Bayern hat ganz schön abgeräumt dieses Jahr beim Jazzpreis. Also das New Jazz Festival in Nürnberg ist das Festival des Jahres geworden. Ganz tolles Festival mit sehr weitem Jazz-Horizont, sage ich mal. Dann die Big Band-Chefin Monika Roscher hat die Komposition des Jahres abgeliefert. 8 Prinzessinnen heißt die, zu finden auf ihrem aktuellen Album Witchy Activities and the Maple Death. Ja, ist ein ganz schöner Titel. Und was mich besonders freut, die junge Pianistin Shutin Erdenbata, sie kommt aus der Mongolei, lebt aber schon lang in München und ist hier sozusagen ja eine wirkliche Größe der Szene. Die wurde mit ihrem Ensemble zum Ensemble des Jahres gekürt und das ist schon ganz was ganz Besonderes. Also ist schon sehr toll.
Sagt der BR-Jazz-Journalist Ulrich Habersetzer und auch gleichzeitig neuer Preisträger des Jazzpreis 2024 für journalistische Leistung für die Webdoku #Challenge 1923 finden Sie bei uns, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD-Mediathek zum Nachgucken. Und Uli, ja, feiert noch schön.
Das machen wir und jetzt müssen wir natürlich auch auf jeden Fall überlegen, wie es weitergeht. Ja, Challenge 1925, wer weiß, mal sehen. Also irgendwie Ideen sind schon da, mal sehen, was da jetzt passiert.
Top, die Wette gilt. Uli Habersetzer, die Krone steht euch gut.
Vielen, vielen Dank, danke sehr. Freut mich sehr.
Ja, und vermutlich ist der Deutsche Jazzpreis die einzige Auszeichnung auf diesem Planeten, die Taylor Swift noch nicht gewonnen hat. Der Pop-Superstar hatte ja Anfang Februar bei den Grammys schon wieder heftig abgeräumt. Und gerade als man ihr den 13. Grammy überreicht hatte, verriet sie in ihrer Dankesrede ein Geheimnis, das sie seit 2 Jahren mit sich rumgeschleppt hatte. Ein neues Album.
Bye. Telling you a secret that I've been keeping from you for the last 2 years, which is that my brand new album comes out April 19th. It's called The Tortured Poets Department. Thank you. I love you. Thank you.
Ja, und dieses Versprechen hat Taylor Swift eingelöst und heute, also am 19. April, ihre neue Platte veröffentlicht. The Tortured Poets Department. Und mindestens so spannend wie die Frage, wie das Album denn so klingt, ist die Frage, wie reagieren eigentlich die Swifties auf die neue Taylor-Platte? Aus Los Angeles berichtet Katharina Wilhelm.
Die Vorfreude auf das neue Album von Taylor Swift. Riesig, wenn man die Fans in Los Angeles fragt.
Oh my gosh, I'm so excited. I might cry. I will cry.
In Los Angeles standen sich die Swift-Fans die Beine in den Bauch. Vor der Albumveröffentlichung wurde eine Art Bücherei in einem Einkaufszentrum aufgebaut. In den Büchern sollten die Fans nach Hinweisen zum neuen Album suchen, erzählt Jennifer, die extra aus den 2 Autostunden entfernten San Diego angereist ist.
It has little hidden clues that tell us a little bit more what we can expect on the album.
Ein Werbegag, das Ganze. Schließlich heißt das Album The Tortured Poets Department, übersetzt etwa die Abteilung für gequälte Dichter. Und Taylor Swift liebt es, kleine Rätsel und Hinweise auf Social Media oder auf ihren Albumcovern zu verstecken. Die Fans schätzen und lieben das. Jennifer will zum Beispiel einen Hinweis entdeckt haben, dass irgendwas in Florida passieren müsse.
She's playing this October in Miami, Florida. And there's a track titled Florida featuring Florence and the Machine, so it could be she's announcing something in October in Florida or that's going to be one of the music videos.
Ein Rätsel wurde schon vor der Veröffentlichung gelöst. Die erste Single zusammen mit Musiker Post Malone heißt Fortnite. Das Album klingt ein bisschen wie ein Mix aus den Vorgängern. Mal poppig, wie zum Beispiel But Daddy, I Love Him. Dann auch wieder melancholisch wie Down Bad. Dass vieles neu, aber auch ein bisschen vertraut klingt, dürfte an der Zusammenarbeit mit Songschreiber Jack Antonoff und The National Frontmann Aaron Dessner liegen, mit denen Swift schon zu Folklore, Evermore und Midnights kollaboriert hat. Gerätselt wird auch nach der Albumveröffentlichung weiter. Fan Tommy glaubt zum Beispiel, dass die Zahl 2 eine Bedeutung hat. Vielleicht, dass sie am 2. Wochenende des Coachella Musikfestivals in Kalifornien auftreten könnte.
Yeah, I think maybe she'll perform on that second weekend. Yeah, maybe she'll get on stage with Ice Spice.
2 Stunden, nachdem das Album veröffentlicht ist, stellt sich dann auch raus, wofür die 2 wirklich steht. Nämlich für ein 2. Album, besser gesagt ein Doppelalbum, The Anthology. Taylor Swift schiebt auf Instagram hinterher, dass sie so viele Songs geschrieben habe, dass es direkt nochmal 15 neue Titel hinterher gibt. Die Geschichten, die gehörten jetzt nicht mehr ihr, schreibt sie weiter, sondern den Fans.
Und ich muss das natürlich korrigieren, weil eins klar ist, die 2 steht natürlich für Bayern 2. Wir hören Taylor Swift mit dem Titelsong The Tortured Poets Department. You left your typewriter at my apartment, straight from the Tortured Poets Department. I think some things I never say, like who uses typewriters anyway, but you're in self-sabotage mode, throwing spikes down on the road. But I've seen this episode and still love the show. Who else decodes you? And who's gonna hold you like me? And who's gonna know you if not me? I laughed in your face and said, you're not Dylan Thomas, I'm not Patti Smith, this ain't the Chelsea Hotel, we're modern idiots. And who's gonna hold you like me? Nobody.
Wir richten jetzt unsere Blicke nach Venedig, Richtung Biennale, die wichtigste Schau für zeitgenössische Kunst der Welt. Mit den Länderpavillons in den malerischen Gärten, den Giardini. Morgen öffnet die Biennale für das Publikum. Die Kuratorin des deutschen Pavillons ist Chala Ilk. Sie ist außerdem Co-Chefin der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und steht gerade mittendrin im deutschen Pavillon, der in diesem Jahr mit dem Titel Thresholds überschrieben ist, also Schwellen. Frau Ilk, Sie stehen gerade da im Inneren eines Raumschiffs der Künstlerin Yael Batana. Was hat es denn damit auf sich?
Ich bin in einem von den Räumen. Es geht um die Auflösung. Die Erde ist kaputt und wir müssen den Erde verlassen. Yael Batana schlägt ein Raumschiff dafür vor. Und dem Projekt heißt Light to the Nation. Jetzt im Hintergrund hören Sie den Sound von einem von den Sphären und wir sind in einem Sphäre gerade, wo über die Vergangenheit und die Geschichte von der gesamten Welt erzählt wird. Das finde ich eigentlich den Wichtigen. Dieses Jahr, was wir in dem Deutschen Pavillon machen, ist denn über die deutsche Grenzen hinauszudenken, überhaupt über die Grenzen hinauszudenken und die Geschichte von Menschheit.
Und was natürlich auch spannend ist, der Deutsche Pavillon wurde in der Vergangenheit von den Künstlerinnen oft ja selbst befragt und in Frage gestellt. Der Bau stammt ja noch aus der Nazi-Zeit und haben sich dann immer wieder an der Bausubstanz selbst abgearbeitet in den vergangenen Jahren. Jetzt haben wir Yael Batana, eine in Berlin und Rom lebende israelische Künstlerin. Ist eine spannende Konstellation, sage ich mal. War das so eine bewusste Entscheidung von Ihnen, so eine Konstellation zu schaffen?
Ich wähle die Künstlerinnen, die ich zusammenarbeite, nicht laut deren Zugehörigkeiten, sondern deren Ideen und Kunstwerke. Und mit Yael Batana arbeite ich seit mehreren Jahren zusammen und sehr unterschiedliche Kontexten. Ich bin sehr gewohnt, in ihre Bilderwerken mich zu bewegen und ihre Ideen melden. Und das hatte, was verbindet uns, ist die Geschichte, dass wir gemeinsam haben. Wir leben seit lange in Deutschland. Und wir teilen die gesamte Geografie, wo wir aufgewachsen sind. Ne? Denn deshalb finde ich dann eigentlich diese gemeinsamen Geschichtlichkeiten kann man auf dem Pavillon jetzt sehen.
Ersan Montag ist der 2. Künstler, der den Pavillon, den deutschen Pavillon bespielt. Er hat wie Sie, Frau Ilk, selbst einen Theaterhintergrund. Man kennt ihn in Bayern zum Beispiel von Inszenierungen an den Münchner Kammerspielen. Welche Schwellen werden bei ihm überwunden?
Die Schwelle ist ein metaphorischer Begriff zwischen der Vergangenheit und Zukunft oder den Ankommen und dem Weggehen. Es kann vieles bedeuten. Und ich hoffe, dass Sie den Pavillon sehen können. In dem mittleren Raum, es gibt so ein schiffähnliches Gebäude, wo so ein Haus symbolisiert wird. Und drin erzählt dann erst dann ein Alltagsleben von einem Arbeiter. Der Titel des Arbeits ist angelehnt an einem Brecht-Zitat. Ein Monument to an Unknown Soldier. Wir haben dazu eine Monument zu einem unbekannten Menschen verwandelt. Und es geht um ein Arbeitermilieu, die nach dem eigentlich auch noch weiter um Leben, um Arbeiten kämpft und dann ohne denn was geschafft zu haben, vielleicht stirbt. Diese Geschichte wird nie erzählt. Und das war eigentlich auch die Idee, dass diese Vergangenheit, die nähe Vergangenheit, mit dem Zukunftsszenario von den Yael gemeinsam erzählt wird. Zwischen den Vergangenheit und Zukunft ist die Schwelle.
Es gibt auch einen zweiten Ort, Frau Ilk. Was hat es damit auf sich?
Dieses Jahr, den Pavillon, haben wir in zwei Orten gedacht. Es ist einmal in der Jardin und einmal auf einem Insel, der La Chartosa heißt, unweit von der Jardin. Und das ist dann eine Methode gewesen, dass wir dann über die Grenzen hinausgehen und uns neue Orten suchen. In dem Sinne, wenn man der Vergangenheit und Zukunft denkt, geht man auf einem Insel und findet vier Künstler der Deutsche Pavillon auf der Insel, total grenzenlos mit dem Sound. Installationen auf der Insel verteilt, wo niemandem wohnt auch.
Also das heißt, den deutschen Pavillon müssen wir uns zweigeteilt auch schon mal denken und mindestens, wenn wir sie besuchen kommen, zwei Orte aufsuchen.
Genau.
Das waren schon mal jetzt die ersten Eindrücke vom deutschen Pavillon bei der diesjährigen Biennale, die morgen eröffnet fürs Publikum. Ich sage ganz herzlich Dank an die Kuratorin des deutschen Pavillons, Charla Ilk, und viel Erfolg mit ihrem Raumschiff und der Schwellenüberschreitung und den Thresholds. Vielen Dank. Schöne
Danke.
Grüße nach Venedig.
Vielen Dank. Und wir haben jetzt schon 500 Leute auf der Schlange. Es ist unglaublich. Es ist sehr gut angekommen. Da freue ich mich schon eigentlich.
Oh, wunderbar.
You're killing me. You brought me back and made me feel free. Rowdy waves in your energy. You pulled me fragile from the wreckage. Like I so lost here. Machine assisted, I disappeared into a dream.
Heute Abend geht's wieder los im Münchner Volkstheater. Auftakt für Radikal Jung. Jahr für Jahr präsentiert sich dort bei diesem Festival die neue Generation von Theaterschaffenden. Eröffnet wird Radikal Jung heute Abend mit Dr. Mutter Faust in der Regie von Selin Kara. Jahrgang 1985 und ja okay, nicht mehr ganz so radikal jung, aber sie steht für einen Aufbruch im deutschen Theater. Selin Kara ist inzwischen Co-Intendantin des Essener Schauspiels und ist in diesem Jahr zum dritten Mal dabei bei Radikal Jung. Stefan Keim stellt Selin Kara vor und ihre Inszenierung von Dr. Mutter Faust.
Margarete Faust ist Professorin für Gender Studies. Ihre Studierenden sind von ihr begeistert, aber sie bekommt eine Menge gemeiner Hassmails.
Es ist nicht die Art, wie ich gehe, ich denke, ich fühle. Was mich zur Frau macht, ist der Hohn gegen die Arbeit, die ich leiste.
In Frau Faust wächst die Sehnsucht nach Entspannung und erotischen Erlebnissen. Auftritt Mephisto. Hier sieht er die Chance für einen Pakt. Seele gegen Genuss. Fatma Eidemir hat Goethes Faust feministisch überschrieben und in die Gegenwart geholt. Ihr Stück heißt Dr. Mutter Faust und einige Sätze zu seiner Entstehung hat Fatma Eidemir in den Text eingebaut.
Es geht darum, was das Publikum sieht. Und das sieht seit 200 Jahren dasselbe. Ein kleines Mädchen wird von einem alten Sack
verführt.
Die Frauen sagen vergewaltigt, die Männer sagen verführt. Es geht um unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Geschehen. Gretchen gibt es nicht mehr. So ein naives junges Ding, das gerettet werden muss, erscheint der Autorin nicht mehr zeitgemäß. Aber sie hat eine ähnliche Figur namens Karim erfunden. Karim möchte gern Doktorand bei Professorin Faust werden und hat Angst vor einer Abschiebung. Weil sie ihn scharf findet, macht sie ihm Versprechungen und entkleidet sich vor ihm. Ein Übergriff, ein MeToo-Fall. Die Regisseurin Selin Kara.
Bei dem Stoff, allein durch die Figuren Margarete Faust und Karim, kann man ja stundenlang darüber streiten, wer jetzt Opfer und wer Täter ist. Und das haben wir auch bewusst in der Inszenierung so angelegt, dass es nicht einfach ist zu sagen, naja, sie ist schuld oder er ist schuld, sondern wo hätte welche Figur wo abbiegen können, damit das Ganze ein anderes Ende bekommt.
Karim zeigt Margarete Faust an, die Professorin landet im Kerker. Genau das hat die rechte Regierung gebraucht, um eine verhasste Gegnerin loszuwerden. Aber hat Karim nicht irgendwie auch recht? Dr. Mutter Faust ist eine verständliche und pointierte Neuerzählung der Faustgeschichte. Selenkara hat den Text konzentriert und fokussiert auf einer fast leeren Drehbühne inszeniert. Vor einem halben Jahr war die Uraufführung am Schauspiel Essen. Selten verlässt das Publikum dort nach einer Vorstellung sofort das Theater. Oft gibt es noch Diskussionen mit dem Ensemble.
Bisher waren alle Nachgespräche mindestens genauso spannend wie die Aufführung. Die letzten Male hatte ich immer das Gefühl, wir können uns zurücklehnen und das Publikum diskutiert, weil es so unterschiedliche Wahrnehmungen gibt.
Das Publikum verliert Selenkara nie aus dem Blick. Seit Beginn der Spielzeit ist sie zusammen mit Christina Zintel Intendantin in Essen. Die beiden haben sich ein herausforderndes Motto ausgedacht: Neues deutsches Theater under construction. Nach einem halben Jahr kann man schon mal fragen, wie weit sie mit ihrer Theaterbaustelle gekommen sind.
Ich glaube, die Frage möchte ich gar nicht beantworten, weil dann wird es schnell floskelig mit, ja, wir sind divers, wir machen dies, wir machen das. Aber uns ist es wirklich wichtig und ein großes Anliegen, die Vielfalt im Programm und auf der Bühne, hinter der Bühne, überall abzubilden.
Selenkara ist stolz darauf, dass sie in Essen neue Publikumsschichten gewonnen hat, ohne die bürgerlichen Abonnenten zu verjagen. Schon zuvor hat sie es 10 Jahre lang als freie Regisseurin geschafft, mit ihren Inszenierungen Menschen aus verschiedenen Schichten anzusprechen. Selenkaras Familie stammt aus Istanbul. Der Großvater ist nach Deutschland eingewandert. Lange Zeit haben viele Bühnen von ihr erwartet, dass sie postmigrantisches Theater macht.
Es ist schon ein Prozess, dahin zu kommen und zu sagen, jetzt suche ich mir meine Themen aus. Natürlich gibt es manchmal Stoffe, Bücher von, ja, wenn wir jetzt bei diesen Labeln sind, von postmigrantischen AutorInnen, die ich großartig finde. Und ich sage mal, ich inszeniere das, was mich interessiert.
Diese Freiheit hat sie nun als Intendantin. Langsam gerät die Zahl 40 in den Blick. Radikal jung ist Selenkara eigentlich nicht mehr, aber sie gibt dem Theater frische Impulse und freut sich auf das Festival in München.
Mit Dr. Mutter Faust in der Regie von Selenkara geht's heute Abend also los bei Radikal Jung im Volkstheater München. Und ich bin mal radikal ehrlich und sage, die Zeit ist ausgelaufen, abgelaufen für 2 Stunden Kulturleben hier am Freitag. Fürs Zuhören bedankt sich Tobias Ruland. Haben Sie noch ein schönes Wochenende.